Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen unseren Gästen, Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages, Gruppe Die Linke, Dr. Dietmar Bartsch, Mitglied des Deutschen Bundestages, Gruppe Die Linke und Bodo Ramelow, der geschäftsführende Ministerpräsident des Freistaats Thüringen. Sie wissen alle schon, worum es geht, um das Projekt Silberlocke, und das geht an den Start. Und Herr Dr. Gysi hat das Wort.
Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Journalistinnen und Journalisten. Wir gehen nach dem Alter. Deshalb fängt der Älteste an, dann kommt der Mittelalte und dann kommt der Jüngste. Oder umgekehrt. Ist mir wurscht, wie ihr euch verständigt. Wir haben gestern gegessen, auch Wein getrunken und uns unterhalten über die Gesamtsituation in unserer Gesellschaft und natürlich auch in unserer Partei. Wir glauben, dass der Parteitag wirklich einen Stimmungswechsel gebracht hat, dass eine Aufschwungsstimmung da ist, dass die Mitglieder auch motiviert sind, mit Leidenschaft zu kämpfen. Und nun sind die Wahlen vorgezogen worden, was uns gar nicht so gefällt, aber wir müssen uns ja mit der Tatsache abfinden. Noch hat der Bundespräsident ja keinen Wahltermin festgelegt, aber wir gehen mal von dem 23. Februar 2025 aus. Nach Absprache mit den Vorsitzenden unserer Partei, Ines Schwertner und Jan von Aken, mit der Vorsitzenden unserer Gruppe im Bundestag, Heidi Reicheneck, und dem Vorsitzenden unserer Gruppe, im Bundestag, Sören Pellmann. Darin enthalten sind auch die beiden Spitzenkandidaten unserer Partei, nämlich Heidi Reicheneck und Jan van Aken, haben wir uns entschlossen, tatsächlich zu dritt die Mission Silberlocke zu starten. Wir haben das erstmal umbenannt von Aktion, wie ich es auf dem Parteitag gesagt habe. Angeblich soll ich mich auch verhört haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt entschieden, es noch frecher zu nennen, Mission. Mission Silberlocke. Warum? Wir drei werden, oder erstmal, was wir vorhaben, wir drei werden direkt kandidieren für den Deutschen Bundestag und hoffen natürlich auch, die Direktmandate zu erringen. Wir werden auch auf Liste kandidieren. Und wir werden vor allen Dingen auch die Direktkandidaturen von Ines Schwertner in Berlin-Lichtenberg und von Sören Pellmann in Leipzig und auch andere unterstützen. Denn wir wollen ja nicht, dass die Alten den Ton angeben, sondern nur, dass wir unterstützend in den ganzen Prozess mit eingreifen. Sollte die Linke ausscheiden aus dem Bundestag, bedeutete das, dass es im Bundestag keine linken Argumente mehr gibt. Weder bei der Steuerpolitik noch bei der Sozialpolitik, auch nicht bei der Friedenspolitik, auch nicht bei der Gleichstellung von Frau und Mann und vor allen Dingen bei der Gleichstellung von Ost und West. Der Osten war immer das Stiefkind der Politik seit 1990. Wenn es keine linken Argumente mehr gibt, dann wird die Diskussion im Bundestag viel enger. Und wenn wir tatsächlich ausschieden, werden Sie, es tut mir leid, ich muss Ihnen das so offen sagen, uns weder zurücksenden noch zurückschreiben. Das passiert bei der FDP immer, wenn sie ausscheidet. Das passiert bei den Grünen, wenn sie ausscheiden, aber nicht bei uns. Wir kennen den Unterschied. Wenn wir aber in den Medien kaum noch vorkommen, dann kommen linke Argumente auch in der Gesellschaft nicht vor. Und das wäre in Anbetracht der Rechtsentwicklung in den USA und in vielen europäischen Ländern, einschließlich Deutschland, wenn ich an die AfD denke, eine ziemliche Katastrophe. Und deshalb haben wir uns trotz unseres Alters entschlossen zu sagen, nein, das können wir nicht zulassen. Wir müssen unseren Beitrag leisten, dass linke Argumente in der Gesellschaft erhalten bleiben, und zwar auch als Gegenüber zur AfD bei vielen politischen Themen. Wir werden dann, wenn wir kandidieren und wenn wir es schaffen, wir werden natürlich auch den Wahlkampf in anderen Städten unterstützen, werden wir uns schon verständigen zu sechs Themen. Das halten wir für wichtig, dass wir nicht der Laden für die tausend kleinen Dinge sind, sondern dass wir uns mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit und der Steuergerechtigkeit beschäftigen. dass wir uns mit der Frage des Friedens beschäftigen, dass wir uns mit der Frage der Migration beschäftigen. Selbstverständlich werden wir uns auch mit der ökologischen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung beschäftigen und mit der Gleichstellung von Frau und Mann und der Gleichstellung von Ost und West. Das sind die 6 Themen. Das genügt für unsere Partei, meinen wir zumindest, wenn wir uns darauf konzentrierten. Jetzt muss ich noch was sagen. Die beiden Herren, die hier neben mir sitzen, kenne ich seit Jahren. Wir sind seit Jahren befreundet. Wir haben viele Kämpfe schon gemeinsam durchgestanden, ausgestanden, kennen auch Krisen in der Partei. Das ist auch nicht neu für uns. Es ist nicht so, dass wir uns danach sehnen. Aber wir sind froh, dass die Krise jetzt doch einigermaßen überwunden ist und deshalb die Aussichten für unsere Partei, wieder in den Bundestag einzuziehen, viel besser sind als noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Das muss man schlicht und einfach oder glücklicherweise feststellen. Ja, so wollte ich erstmal beginnen. Das ist erstmal meine Argumentation. Und jetzt kommen die beiden anderen älteren Herren dran, die es natürlich, was das Alter und damit die Reife betrifft, es mit mir nicht aufnehmen können, wenn ich darauf noch kurz hinweisen darf.
So, vielleicht können Sie jetzt noch mal die Alterspyramide offenlegen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Ich hatte hier verschiedene Impressionen.
Danke, also das finde ich jetzt wundervoll.
Bodo Ramelow ist die Mitte. Er ist der Jüngste. Sieht gut. Man ja auch.
Das war gut jetzt.
Herr Ministerpräsident.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist tatsächlich für mich persönlich ein Déjà-vu. Es ist 20 Jahre her, da hatten wir in Thüringen eine Landtagswahl gewonnen, im Gegensatz zur aktuellen Situation. Aber Lothar Bisky hatte mich damals gebeten, weil ich sehr aktiv an dieser Landtagswahl in Thüringen gearbeitet habe, die Funktion als Bundeswahlkampfleiter für die PDS zu übernehmen. Es ist exakt 20 Jahre her. Die vorgezogenen Bundestagswahlen, ausgelöst durch die verlorenen NRW-Wahlen der SPD, haben dazu geführt, dass ich innerhalb von wenigen Stunden meinen Koffer packen musste, mich auf eine Bundestagswahl vorbereiten musste. Und mein Ziel war es, die PDS wieder in den Bundestag in Fraktionsstärke zu bekommen. Gesine Lötsch und Petra Pau waren als Einzelabgeordnete im Bundestag und man hat ihnen nicht mal ein Tischchen gegeben, damit sie ihre Akten ablegen können. Ich habe das sehr präsent vor meinem geistigen Auge, denn ich habe damals mich auf etwas eingelassen, was für mich Neuland war. Aber meine Zielstellung war, diese PDS mit ihrer klaren Stimme im Bundestag in Fraktionsstärke haben zu wollen. Es endete mit einer neuen Partei, der Linken. Es endete mit einem Wahlsieg. Und insoweit schaue ich jetzt auf 20 neue Jahre zurück, die wiederum geprägt sind durch Höhen und Tiefen, durch Niederlagen und Brüche. Aber mich bewegen, dass die Stimme der Linken in der deutschen politischen Landschaft nicht verstummen darf. Deswegen bin ich in der Frage sehr entschieden. Ich greife das auf, was Gregor Gysi gesagt hat, die Frage der 6 Themen. Ich will mal das Thema innere Sicherheit klar ansprechen. Es wird immer in Deutschland unter innere Sicherheit sofort Militär, Polizei, Sicherheitsorgane verstanden. Ich verstehe unter innerer Sicherheit in unserer Gesellschaft was ganz anderes, nämlich die Frage von Armut und Reichtum, die Frage Bildung und Betreuung beitragsfrei, die Frage, ob wir Kindergartenangebote haben, die jeder Familie es ermöglicht, dass Frau und Mann entscheiden kann, wie sie ihren Tagesablauf gestalten und dass für jedes Kind ein Kindergartenplatz zur Verfügung steht. In Thüringen sind 96% aller Kinder im Kindergarten. Und der Kindergarten in Thüringen hat 10 Stunden Servicezeit. Deswegen ist mein Ehrgeiz, dass diese Selbstverständlichkeit, die eine ostdeutsche Selbstverständlichkeit ist, zur gesamtdeutschen Selbstverständlichkeit wird. Wenn wir über diese Fragen reden wollen, dann ist die Frage, wer und wie finanzieren wir Bildung und Betreuung beitragsfrei. Dasselbe gilt für die Angst. Deswegen rede ich von der inneren Sicherheit. Die innere Sicherheit einer Gesellschaft, die zurzeit zerstört wird über die Angst der Menschen vor Kindern, die ein Armutsrisiko sind, oder Menschen, die ins Alter kommen und vor dem Alter Angst haben, dass sie die Pflege nicht bezahlen können. Deswegen doktern wir immer nur am System herum und wir trauen uns nicht zu, in eine Reform einzusteigen. Die jetzige Rentenreform, die die Ampel auf den Weg gebracht hat, mit der verheerenden Fehlentscheidung, wiederum die Aktienrente in die Zukunftsplanung reinzunehmen, das halten wir für grundlegend falsch. Es braucht eine generationell getragene soziales Sicherungssystem, eine moderne Bürgerversicherung, jederzeit ein aus jeder Einkommensart, die ein Mensch hat. Und dann sichern wir alle zusammen diese Gesellschaft. Und deswegen die Frage von Altersarmut und Angst vor dem Alter ist ein prägendes Element, das gerade dazu führt, dass Populismus damit gefüttert wird. Ich habe so einen Wahlkampf gerade erlebt. Ich habe die Kuriosität erlebt, dass meine Landespartei abgestürzt ist bei der Landtagswahl, aber meine persönlichen Werte im selben Moment gestiegen sind. Ich habe das als einziger Spitzenkandidat meinen Direktwahlkreis in Erfurt erobert und habe in dieser Phase, in der meine Partei sogar verliert, sogar noch Stimmen dazu gewonnen, weil ich offenkundig Menschen damit erreiche, wenn ich deutlich sage, wir reden von eurer gesellschaftlichen Realität. Wir reden nicht von Parteitagen, wir reden nicht von ideologischen Schraubungen und nicht von irgendwelchen besonderen Programmen, die noch dreimal untersucht werden, ob sie dann auch vernünftig darstellbar sind. Nein, wir reden von lebenspraktischer Welt. Und das war der Punkt, als Dietmar Bartsch mich angesprochen hat, ob ich mir vorstellen könnte, unter den Umständen, in der sich unsere Partei bundesweit befindet, die Tür, die Gregor Gysi geöffnet hat. Und das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Ich bin Gregor Gysi dankbar, dass er vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Wahlrechtsreform geklagt hat. Und mit der Deutlichkeit, mit der er in Karlsruhe vorgetragen hat, wenn ich ohne Partei kandidiere, brauche ich weniger Stimmen, als wenn ich mit der Partei kandidiere. Das ist doch absurd. Das ist doch keine Wahlrechtsreform, die den Namen Wahlrechtsreform verdient hat. Und dass der Bundestag verkleinert werden muss, ist unstrittig. Aber nicht mit Methoden, bei denen man unliebsame Parteien am Ende entweder an der 5%-Hürde rauskatapultiert oder über die Grundmandatsklausel. Gregor Gysi hat es geschafft, die Grundmandatsklausel zu erreichen. Dietmar hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, einen Beitrag dazu zu leisten, diese Grundmandatsklausel auch mit Leben zu erfüllen. Und obwohl meine persönlichen Lebensplanungen andere waren, gebe ich gerne zu, habe ich am Ende die Idee von Mission Silberlocke als großartig empfunden, zu sagen, wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, nicht anstelle aller anderen, sondern mit der neu sich sortierenden Bundespartei Die Linke, die immer noch ein klares gesellschaftspolitisches Bild hat und immer noch klare gesellschaftspolitische Grundauffassungen hat, die ich bei dem Bündnis Sahra Wagenknecht vermisse. Und in Thüringen rechne ich damit, dass in wenigen Tagen die Amtsübergabe von mir zu Mario Vogt stattfinden wird. Ich habe alles vorbereitet, damit es ordnungsgemäß eine ordnungsgemäße Amtsübergabe gibt. Aber ich will auch deutlich machen, ich bin sehr irritiert über die Art und Weise, wie im Bündnis Sahra Wagenknecht auf den Landesverband in Thüringen eingewirkt wird. Wie man Mitglieder zulässt, wie man Mitglieder castet, befragt, ob sie für oder gegen die Präambel sind. Und ich bin sehr irritiert, wie man auf einmal Fragen, die der Außenpolitik, der Rüstungspolitik, der Militärpolitik zugeordnet sind, also bundespolitische Fragen sind im Föderalstaat, auf einmal zum Gegenstand von landespolitischen Bekenntnissen macht. Ich halte das für sehr problematisch, denn die Thüringer Verfassung ist eindeutig. Sie ist eine Verfassung, die uns verpflichtet, für den Frieden zu arbeiten. Und sie ist eindeutig, dass wir arbeiten für ein Europa des Ausgleiches. Das steht in unserer Thüringer Landesverfassung. Und ich bin an meine Landesverfassung gebunden. Und alle, die die neue Regierung bilden, sind auch an die Landesverfassung gebunden. Und deswegen aus Thüringen sage ich, das Weimarer Dreieck, Warschau, Paris, Berlin, das ist unsere europäische Agenda, ein friedliches Europa zu gestalten. Und den Beitrag, den ich jetzt leisten kann, im Deutschen Bundestag deutlich zu machen, Bildung und Betreuung beitragsfrei und eine moderne Bürgerversicherung. Ein Thema gegen die Angst in dieser Gesellschaft, um praktische, lebenspraktische Antworten zu geben auf die Sorgen der Menschen. Den Beitrag will ich gerne leisten und ich darf Ihnen sagen, an einem Buß- und Bettag als evangelischer Christ hier zu sitzen und zu sagen, es ist mir eine Freude, in die Mission einzutreten.
Vielen Dank, Herr Ramelow, Herr Dr. Bartsch.
Ja, danke, Frau Wiffers. Von mir auch ein paar Bemerkungen. Ich will vor allen Dingen daran anschließen, dass wir eine gesellschaftliche Entwicklung haben, die sich in den letzten Jahren gezeigt hat in Deutschland, aber auch weltweit, wo man ohne Wenn und Aber von einem Rechtsruck sprechen kann. Und gerade deshalb ist es so wichtig, die linke Stimme im Deutschen Bundestag zu haben. Und es ist jetzt schon so, dass es nur eine linke Partei im Deutschen Bundestag gibt. Alle anderen kämpfen eher um die Mitte und wir wollen genau das ausfüllen. Da ist Gott sei Dank mit dem Parteitag, mit vielen anderen Entscheidungen Positives bewirkt worden. Das Wichtigste ist vor allen Dingen für mich, dass die Streitlaterne vom Karl-Liebknecht-Haus weggewandert ist ins Willy-Brandt-Haus. Ich finde das auch in Ordnung. Wir werden gemeinsam agieren und gemeinsam in diesen Wahlkampf gehen. Gregor Gysi, Bodo Ramelow haben darauf hingewiesen, Spitzenkandidaten stehen, Gruppenvorsitzende, Parteivorsitzende, das ist eine neue Qualität. Gemeinsamkeit macht stark, das ist unser Ansatz, das ist unser Ziel. Wir ahnen, wie die Situation nach dem vermutlich 23. Februar aussehen wird. Stand heute könnte es einen Kanzler Friedrich Merz geben. Es könnte dann eine Regierung geben mit einer der jetzigen Regierungsparteien. Und da ist es so wichtig, dass eine linke Stimme im Deutschen Bundestag sitzt, gerade eine Stimme, die sich um diejenigen kümmert, wo wirklich die Einkommen sehr niedrig sind, angesichts der Inflation, die wir im Moment haben. Und ich will auch ganz persönlich sagen, man kann zu der Ampel viel, viel, sehr viel Kritisches sagen. Und ich sage auch ganz klar, ich habe sogar an dieser Stelle hier den Koalitionsvertrag in einigen Punkten gelobt. Ich will das Beispiel Kinderarmutsbekämpfung, Kindergrundsicherung nennen. Dass da am Ende des Tages nichts passiert, finde ich katastrophal. Dass das kein gesellschaftliches Thema ist. Ja. Ähnlich wie beim Klimageld, bei ähnlichen Sachen. Ich finde das hochproblematisch. Und eines, das kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen, mit uns wird das Thema Kinderarmut, Kindergrundsicherung weiter ein Thema sein. Es ist so enorm wichtig. Ich bin ja jetzt Mitglied im Verteidigungsausschuss und da sehe ich, wie in Größenordnung Entscheidungen getroffen werden, in Milliardengrößenordnung, die der Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und der NATO dienen sollen. Ich finde, dass die Kinder in unserem Land und darüber hinaus da mehr verdient haben. Und ich will eine vorletzte Bemerkung machen. Ich glaube, uns allen ist wichtig, Gregor Gysi hat eben davon gesprochen, der Osten ist Stiefkind. Ja, wir haben in den vergangenen Jahren, das ist jetzt Gott sei Dank anders, das ein Stück weit vernachlässigt. Ist immer wieder sichtbar gewesen. Selbst Ministerpräsidenten waren vielleicht Leidtragende davon. Und ich sage ganz klar, es ist unsere Aufgabe, angesichts der vielen Ungerechtigkeiten, das würde jetzt hier zu weit führen, ist es so dringend notwendig, dass dieses Thema für uns, wie das Thema Inflation, wie das Thema Kinderarmut eine Rolle spielt. Ich will ganz klar sagen, dass unser Beitrag ist, dass wir das Signal senden wollen, wir schaffen das, wir kommen in den Bundestag. Ich will da auch ausdrücklich einmal an die Umfrageinstitute appellieren, dass nicht die Linke schafft es nicht. Doch, wir schaffen es. Ich will da auch an Sachsen erinnern. Ich meine, da haben wir, sind wir auch in Fraktionsstärke im Bundestag.
Im Landtag.
Im Landtag. Richtig, danke. Haben wir das in den Landtag geschafft. Das ist meine Bitte, dass man das beachtet, dass die Linke im nächsten Bundestag vertreten sein wird. Wir starten heute dieses Projekt. Wir alle haben auch Zweifel gehabt. Noch vor kurzer Zeit.
Wir haben das Wort Mission sagen, Mission. Hast du mir aufgetragen.
Mission Silberlocke, das starten wir heute. Sie werden von uns auch viele Aktivitäten sehen. Es wird nachher eine Website an den Start gehen, missionsilberlocke.de. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Wir werden in den jeweiligen Wahlkreisen auch in anderen Veranstaltungen machen. Also das wird ein seriöses und ein kämpferisches Projekt. Es sind nur noch 95 Tage bis zum Wahltermin. Es ist nicht nur so, dass wir begeistert sind, dass es vorgezogen ist, aber es liegt nicht in unserer Hand. Wir werden kämpfen und wir werden es schaffen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Bartsch. Ich starte jetzt die Mission-Fragerunde. Ich habe jetzt schon ungefähr ein gutes Dutzend Fragen auf meiner Liste. Damit wir hier zeitlich irgendwie ungefähr durchkommen, würde ich Sie bitten, denjenigen zu adressieren, den Sie fragen, und Sie vielleicht bitten, dass nicht jeder auf jede Frage alle antworten, weil sonst sitzen wir heute Nachmittag noch hier und das wäre so auch gar nicht möglich. Das ist super.
Ich bin total begeistert.
Ich spreche ein bisschen aus Erfahrung, aber nicht mit Ihnen. Und die erste Frage geht an Herrn Kuhn.
An Sie, Herr Ramelow. Wenn man guckt, wer die Linke noch wählt, dann sind es ja vor allem junge Menschen überdurchschnittlich, aber ab 40, sogar 35 wird sehr, sehr dünn, inklusive der demografischen Gruppe, die Sie drei vertreten. Sie haben von gesellschaftlichen Realitäten gesprochen, also die Menschen, die gesellschaftliche Realitäten schon lange erleben, damit Erfahrungen haben, wählen die Linke nicht mehr. Warum aus Ihrer Sicht?
Das ist ein Befund, den ich teile, der damit zusammenhängt, dass wir bestimmte Themen, die durch Corona sichtbar geworden sind, nicht ordentlich bearbeitet haben. Ich kann Ihnen das Beispiel sagen, Freiberufler, die durch Corona, durch Entscheidungen, die ich zu unterschreiben hatte, am Arbeiten gehindert worden sind, haben tatsächlich Wirtschaftshilfe bekommen, aber keine Lebenshilfe.
Die sind auf das Grundsicherungsamt verwiesen worden. Das waren Freiberufler, Künstler, bei denen dann die Künstlersozialkasse um die Ecke kam. Wir haben Künstlern angeboten, dass sie auch in den Testzentren tätig werden können, damit sie überhaupt Einkommen haben. Dann kam die Künstlersozialkasse und hat gesagt, nee, das ist mit unserem Versicherungsschutz nicht zu vereinbaren. Und da merkst du das, also ganz stark bei Schaustellern, bei denen, die die großen Weihnachtsmärkte betrieben haben. Ich habe sehr viele Runden mit den Betroffenen getroffen und ich habe gemerkt, dass die uns als Partei nicht sehen. Weil diese Thematik, die ich gerade angesprochen habe, eine moderne Bürgerversicherung, jeder zahlt ein, ist mir bei Corona noch mal sehr deutlich geworden. Die Tücke unseres gegliederten Sozialversicherungssystems produziert Opfer, die derjenige erst merkt, wenn er in der Falle sitzt. Weil ein Wechseln ist da nicht mehr möglich. Und deswegen habe ich mich entschieden, sehr deutlich über diese Themen jetzt laut reden zu wollen. Und ich hoffe, dass wir damit zumindest auch in Milieus reinkommen von Menschen, die nicht klassische Linke sind, die aber verstehen, dass wir gesellschaftliche Antworten geben auf Herausforderungen in dieser Gesellschaft, die mit einer aktiengetragenen Rente nicht aufzulösen sind. Ich halte das für einen schweren Frevel, eine aktiengetragene Rente als Komponente in das bestehende System einzubauen. Aber das Thema Arbeiter, Angestellte, Beamte, Freiberufler, selbstständige Künstler nicht zu vereinheitlichen. Eine moderne Bürgerversicherung, jeder zahlt ein, aus jeder Einkommensart, die man hat, wäre eine Antwort darauf, einen Schutzschirm für die Gesellschaft aufzubauen.
So, dann geht's hier vorne weiter, bitteschön.
Ja, hallo. Ich habe mal eine Frage zu der Erfolgsaussichten von Mission Silberlocke. Der Parteichef van Aken sagt ja, er rechnet ganz sicher mit 3 bis 4 Direktmandaten für die Linke und die Mission Silberlocke wird ganz sicher 2 Direktmandate davon beisteuern. Wer ist denn da bei Ihnen der Fail?
Also keiner kann ganz sicher sein. Sowas gibt es vor einer Wahl nicht. Man muss entsprechend streiten und kämpfen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und wir alle drei werden streiten und kämpfen. Und da ich ein Zweckoptimist bin, gehe ich davon aus, dass wir alle drei ein Direktmandat hoffentlich erreichen werden. Aber eben auch Sören Pellmann, auch Ines Schwertner. Also wir werden dafür streiten. Und mit sicher 2, da sage ich immer, nein, da brauche ich ja keinen Wahlkampf mehr zu führen. Nein, sicher ist gar nicht. Also wir müssen überall um ein gutes Zweitstimmenergebnis kämpfen, aber auch in bestimmten Wahlkreisen besonders intensiv um ein gutes Erststimmenergebnis.
Aber um es klar zu sagen, die Landtagswahl in Thüringen hat deutlich gemacht, dass 50% am Ende bei Populismus eingezahlt hat. Und gleichzeitig Personen in der Direktwahl überproportional gewählt worden sind. Also soweit gibt es überhaupt keine Sicherheit, weder auf 5, weder auf uns 3, noch auf die Partei. Aber es gibt die Botschaft, dass sich der Seniorenexpress aufmacht und sagt, wir mischen uns ein. Wir lassen uns nicht abhalten mit unserer Lebenserfahrung, mit unserem Wissen, mit unseren Fähigkeiten. Aber wir merken auch, ich will es deutlich sagen, auch das ist neu, wir merken, dass der digitale Teil unserer Gesellschaft, was bei TikTok einsickert, was über AfD generiert, permanent über Social Media als Gift in diese Gesellschaft reinträufelt, ist eine derart wirkmächtige Angelegenheit, dass die Frage, wie kommen wir an die jungen Leute ran, mittlerweile eine ganz andere ist. Da sind wir oldschool tatsächlich raus. Deswegen, wir haben jetzt auch ein ganzes Team von jungen Leuten, die uns begleiten. Ich muss Begriffe lernen, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich muss mich mit Blickachsen auf einmal auseinandersetzen und mit Sharepics auseinandersetzen, die ich früher nie akzeptiert hätte. Alleine die Rakete heute Nacht hat so viele Reaktionen ausgelöst. Auf der einen Seite im Positiven eine Welle von jungen Leuten und eine Welle von Ablehnung von Älteren gleichzeitig. Hochinteressant und ich merke, dass das zumindest, was da als Gift bei TikTok reinträufelt, sich darum überhaupt nicht schert. Also müssen wir lernen, damit auch umzugehen. Das heißt, auch wir Älteren in ein paar Fragen weniger unsere Gesichter in Plakate abgedruckt zu sehen, als dann in Social Media sichtbar zu sein, um damit ins Gespräch kommen zu können.
Ich will Sie nicht dann in dem Fall nicht bremsen. Herr Jessen hat die nächste Frage.
Die geht an Herrn Bartsch. Die Mission Silberlocke scheitert ja, wenn nur einer der Missionare sie nicht erfüllt. Sie haben, glaube ich, Herr Bartsch, bei der letzten Bundestagswahl ein Direktmandat sehr deutlich verfehlt. Ich glaube, es waren 18% zu 27. Was macht Sie oder wie wollen Sie das ändern, damit nicht der ganze Senioren-Express dann in der Mitte auseinanderbricht?
Also um das klar zu sagen, bei der letzten Wahl, ja, Sie haben recht, da war ich Zweiter in einer Situation, wo wir als Gesamtpartei 4,9% hatten, waren es 18,2, das ist korrekt. Ich war Zweiter nach der Sozialdemokratin, aber wie Sie wissen, war ich bei den letzten beiden Wahlen Spitzenkandidat der Partei. Einmal mit Sarah Wagenknecht und einmal mit Janine Wissler und meine Aktivitäten haben sich halt vom Bodensee bis nach Flensburg erstreckt und in Rostock habe ich vergleichsweise wenig machen können. Das ist jetzt eine andere Situation und ich sage ganz klar, wir haben dort die Oberbürgermeisterin, wir regieren in Mecklenburg-Vorpommern in einer rot-roten Koalition und die Aussichten dafür sind nicht, dass man sagt, wir gewinnen das sowieso, aber sie sind da. Ich hatte beim letzten Mal, wie Sie ja dann sicherlich auch wissen, 5% mehr Erststimmen als Zweitstimmen. Das gilt es auszubauen und ich bin da zuversichtlich, weil auch die Partei dort vor Ort kämpfen wird, kämpfen will und ich auch mit der Unterstützung von meinen beiden Nachbarn rechnen kann, wie mit vielen anderen. Und da bin ich zuversichtlich, wir werden kämpfen. Nichts wird einem geschenkt, aber es ist möglich und deswegen mit Entschlossenheit in die Wahlauseinandersetzung.
Nachfrage geht an Herrn Ramelow. Offenbar haben sich die Brombeeren in Thüringen auf den Entwurf eines Koalitionsvertrags geeinigt. A, kennen Sie den? B, werden Sie gegebenenfalls dafür sorgen, dass diese Koalition dann doch die eine Stimme mehr bekommt, die sie braucht, als sie sie jetzt hat?
Der Koalitionsvertrag wird am Freitag vorgestellt. Ich kenne nur die Ergebnisse der 7 Arbeitsgruppen. Ich bin aber regelmäßig mit Professor Vogt im Gespräch, auch um die Vorbereitung der Amtsübergabe mit klaren Prämissen vorzubereiten. Das heißt, der Landeshaushalt für 2025 ist dem Parlament übergeben worden. Die Mehrheit im Parlament kann damit jetzt arbeiten. Das heißt, die Brombeere muss sich aufmachen, seinen Brombeermus selber anzurichten. Da wird es unser Zutun nicht brauchen. Nicht mal meinen Senf muss ich dazugeben, sondern es ist einfach, Sie müssen Ihre 44 Stimmen nutzen. Es ist keine Mehrheitsregierung, es ist keine Minderheitsregierung, es ist Thüringen. Es ist wieder etwas sehr Besonderes, damit Sie länger an uns denken in Thüringen. Es kommt auch nicht auf mich als Person dabei an. Ich verstehe ja, was der Hintergedanke Ihrer Frage ist, sondern es kommt auf die 12 Abgeordneten an der Linken. Und diese 12 Abgeordnete werden einer demokratischen Mehrheit immer beistehen, wenn soziale Themen auf der Agenda stehen. Das setzt aber voraus, dass die Brombeere mit der Linken, der Partei der Linken, über ein Fairnessabkommen reden muss, damit destruktive Mehrheitsentscheidungen, die durch die AfD erzeugt werden, ausgeschlossen werden können. Und da wir dreimal in der vergangenen Legislatur erlebt haben, dass durch CDU und durch FDP destruktive Mehrheitsentscheidungen gegen Rot-Rot-Grün erzeugt worden sind, ist auch mein Appell weiterhin an die SPD in Thüringen, sich daran zu erinnern. Das Destruktive dürfen wir nicht der AfD überlassen. Die hat jetzt ein Drittel überschritten. Das heißt, sie können den Rest des Parlaments, wenn es um Verfassungsänderungen geht, erpressen. Sie können auch den Richterwahlausschuss als Waffe einsetzen gegen die demokratische Mehrheit und gegen die Institutionen des Staates. Ich halte das alles für sehr gefährlich. Und das ist kein harmloser Vorgang, von dem ich gerade rede. Und aus dieser Perspektive sind wir auch mit CDU, BSW und SPD im Gespräch. Aber was nicht geht, wir sind keine Reserventaschen-Hilfsorganisation, sondern wir sind die konstruktive Opposition im Thüringer Landtag. Und die 12 stehen zusammen. Und wenn mit uns über ein Fairnessabkommen geredet wird, und in Sachsen wird es noch umso wichtiger werden, weil Michael Kretschmer strebt jetzt eine Minderheitsregierung in Sachsen an, dazu wird er nicht umhinkommen. Mit den demokratischen Vertretern im Parlament, von denen er eine Tolerierung erhofft, auch über solche Fragen vorher ins Gespräch zu kommen.
Frau Palzer.
Kerstin Palzer, ARD Hauptstadtstudio. Eine Frage an Sie drei, glaube ich, ehrlich gesagt. Sorry. Vielleicht kann man sich ja
einigen. Es geht um Ihre Kollegen, es geht nicht um mich, denen okay. Sie hier die Zeit klauen.
Gut.
Auf dem Parteitag in Halle hat man schon gemerkt, dass gerade so von sehr jungen, vielleicht auch sehr jungen Frauen in der Partei, die mit einer klaren feministischen, klimapolitik orientierten Politik rangehen, dass da schon ein bisschen Gekrummel war, dass gerade Sie drei jetzt der Rettungsanker für die Linke sein sollen. Mit welchen Argumenten überzeugen Sie diesen jungen Flügel in Ihrer Partei, dass Sie aber eben trotzdem diejenigen sind, die Linke jetzt retten?
Also den optischen Teil können wir nicht aus der Welt schaffen. Wir sind drei ältere Herren, wir sind drei Männer. Das sieht sehr männlich lastig aus. Aber Direktkandidaten sind halt nicht quotiert. Deswegen können wir den feministischen Teil und den ökologischen Teil beziehungsweise den Klimateil nur mit thematisieren. Und ich werde ihn ganz massiv thematisieren. Bei mir in Thüringen haben wir einen Totalausfall von einem Drittel unseres Waldes. Das heißt, der gesamte Fichtenbestand Thürings ist tot. Er ist abgeholzt. Es sind Mondlandschaften, die Sie dort sehen können. Das hängt damit zusammen, dass der Flachwurzler Fichte die Trockenheit der letzten Jahre nicht mehr überstanden hat. Das ist nur ein erster Hinweis auf das, was in Spanien sichtbar geworden ist. Zum Katholikentag hatten wir Angst, dass wir 120 Liter Regen pro Stunde auf einen Quadratmeter kriegen und die Angst, dass wir einen Katholikentag absagen müssen. Es ist zum Glück, die Wolke ist weitergezogen. Die Nacht haben Sie dann sehen können, das war das Hochwasser in Bayern. Aber in Spanien haben wir im Moment 400 Liter die Stunde auf dem Quadratmeter gehabt und es war mörderisch. Und wer in der Zeit, wie Herr Höcke im Thüringer Landtag letzte Woche, noch bestreitet, dass es einen wissenschaftlichen Beleg gäbe für den Klimawandel und die Klimakatastrophe, der muss wissen, wenn er dort sein Kreuzchen macht, was er dafür kriegt. Also wird es auch meine Aufgabe sein, im Wahlkampf diese Themen genauso deutlich anzusprechen und genauso klar zu personalisieren.
Vielleicht die kleine Ergänzung. Neben der Tatsache, dass es gerade auch bei Jüngeren und Frauen eine große Zustimmung gibt zu dieser Mission, will ich an die allererste Frage ein Stück weit anschließen. Wir haben die Situation, ich mache das jetzt mal an Zahlen deutlich, Brandenburg, bei den unter 30-Jährigen zweistellig, aber bei der Landtagswahl nicht in den Landtag gekommen. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir alle Alterskohorten ansprechen. Und es wird so sein, Sie sehen das an Heidi Reicheneck, die jüngste Abgeordnete in der Gruppe ist, die Spitzenkandidatin ist. Und wir werden weiter viele junge Frauen haben, die auch für den Bundestag kandidieren. Es wäre schlimm, wenn das jetzt nur wiederum einseitig in eine Richtung geht. Nein, wir wollen das ansprechen, aber wir wollen eben bewusst auch, da wo wir viel verloren haben, in den Alterskohorten wieder zurückgewinnen. Das gilt für die Wahlkreise, aber es gilt für die gesamte Bundesrepublik. Das ist unser Angebot, dass wir für die gesamte Bundesrepublik ein Angebot machen, wo selbstverständlich die Themen, die Bodo Ramelow eben genannt hat, eine Rolle spielen. Aber auf der anderen Seite gilt Konzentration, denn wir werden nicht in diesen 95 Tagen, die es noch gibt, die großen Welträtsel lösen können, sondern es gibt eine zentrale Aufgabe, dass die linke Stimme im Bundestag nicht versiegt und dass wir gegen den Rechtsruck ein Wahlergebnis zumindest als Zeichen, dass es das in Deutschland auch gibt, setzen.
Von mir auch nur ganz kurze Bemerkung dazu. Wir waren ja in einer Krise. In einer Krise, wenn man dann heraus will aus dieser Krise, muss man immer ungewöhnliche Schritte gehen. Das ist ja das erste Mal, dass wir so eine Mission starten in der Geschichte unserer Partei. Und die jungen Mitglieder in meinem Wahlkreis haben sich auf jeden Fall gefreut und mir schon Unterstützung in jeder Hinsicht zugesichert. Und es kandidieren ja zum Glück auch genügend junge Leute. Aber ich will Ihnen was zu den Alten sagen. Sehen Sie, im Bundestag wird nur eine Frage diskutiert, das Renteneintrittsalter. Also jetzt sind wir bei 67, jetzt diskutieren Sie über 70 und so weiter. Tatsächlich werden wir älter, das stimmt. Aber ob wir mit 65 arbeitsfähiger sind als vor 20 Jahren, da mache ich mal ein Fragezeichen. Es kann auch sein, dass sich nur die Medizin entwickelt hat. Deshalb haben wir immer gesagt, alle mit Erwerbseinkommen müssen einzahlen, ohne eine Beitragsbemessungsgrenze. Und für die Spitzenverdiener muss der Rentenanstieg abgeflacht werden. Da wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen werden, hoffe ich, dass der Zugang zu den älteren Menschen wieder geöffnet wird. Und da können wir drei nun wiederum eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen. Ich mache ja viele Veranstaltungen und ich muss Ihnen sagen, da sind Alte, aber es kommen viele Junge zu meinen Veranstaltungen, wo ich dann immer staune. Und doch, die interessieren sich auch dafür. Die sind inzwischen sehr viel politischer. Ich sage Ihnen noch einen Unterschied zwischen uns Alten und den Jungen. Das ist wirklich interessant. Vielleicht haben die Jungen sogar recht. Also wir haben unser Leben immer nach unserer Arbeit gerichtet. Wenn du den Job, den du haben wolltest, eben nur in Stuttgart gekriegt hast, bist du eben umgezogen nach Stuttgart, etc. So haben wir unser Leben eingerichtet. Und die Jungen sagen heute, nö, ich finde, die Arbeit muss sich nach meinem Leben richten. Und darüber denke ich immer nach, ob das nicht eigentlich die bessere Haltung ist, als die, die wir eingenommen haben. Und die Unterschiede muss man sehen, die muss man ahnen, die muss man kennen und den jungen Leuten auch zuhören. Das halte ich für wichtig.
Herr Jung.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was jetzt das Besondere an der Linken im Bundestag sein soll. Ist es einfach nur die Linke im Bundestag als Selbstzweck? Einfach nur, dass sie da ist, um in der Opposition dasselbe wie die letzten Jahre zu erzählen? Oder wozu braucht es die Linke im Bundestag? Stehen Sie, ich meine, es könnte auf jede Stimme im nächsten Parlament ankommen. Will die Linke zur Not auch Mehrheitsbeschaffer einer Bundesregierung sein oder wollen Sie einfach nur da sein und wieder dasselbe erzählen?
Also erstens will ich Ihnen deutlich widersprechen, dass wir immer dasselbe erzählen. Ich sage mal in großer Klarheit, wir können einigermaßen stolz sein, auch was wir in der Vergangenheit erreicht haben. Ich könnte jetzt einen längeren Vortrag zum Thema Mindestlohn halten, wo alle Parteien im Bundestag dagegen waren. Und am Ende des Tages ist er beschlossen worden. Ich könnte Ihnen jetzt auch was über eine Praxisgebühr erzählen von 10 Euro, wo alle Parteien dafür waren. Und dann wurde ein Antrag, den wir mal gestellt haben, mit 100% der Mehrheit hat es nie sonst im Bundestag gegeben, dann entschieden und. Also unsere Aufgabe ist natürlich, dass genau diese linke Stimme nicht verstummt. Denn wir haben, das habe ich eben gesagt, einen qualitativen Rechtsruck. Und zwar nicht nur in Deutschland. Ich will jetzt gar nicht über Trump und Ähnliches reden. Aber schauen Sie sich doch an, vor 3,5 Jahren, da gab es noch Debatten, ob es vielleicht ein Mitte-Links-Bündnis und so weiter geht. Völlig weg. Jetzt scheint bei vielen klar zu sein, der Merz wird Kanzler und wird dann vermutlich mit den Sozialdemokraten irgendwie regieren. Da wird sich kaum noch was ändern. Und die Grünen versuchen sich da ein Stück weit dann noch, da bin ich sehr enttäuscht vom Parteitag, für Schuldenbremse, Migration als Problem und so weiter. Ich will das alles gar nicht ausführen. Wir tragen den Namen zurecht. Und es ist so wichtig, dass wir deutlich machen, ja, es gibt diese linke Stimme. Und selbstverständlich sind wir, ich habe das gesagt, für mein Bundesland und mein Wahlkreis, ja, wir stellen die Oberbürgermeisterin in Rostock. Das ist die größte Stadt im Land. Ja, wir regieren in einer rot-roten Konstellation, was nicht leicht ist. Auch in anderen Ländern. Natürlich, aber bei der nächsten Bundestagswahl ist völlig klar, wir werden Opposition sein. Und wir gehen auch in diesen Wahlkampf als Opposition, weil es keine Überschneidung mehr gibt. Ich habe das eine kleine Thema Kindergrundsicherung. Bodo Ramelow hat das zu dem Thema Bürgerversicherung gesagt. Also wir hätten so viele Themen, dass es so wichtig ist, dass die überhaupt in der Gesellschaft noch debattiert werden. Und vielleicht gibt es bei der einen oder anderen Position auch eine Veränderung bei den anderen. Denn das ist doch, ich sehe als großes Problem, ausnahmsweise gebe ich da mal einem Politiker einer anderen Partei recht, die Wahl, die dann auch in 4 Jahren vielleicht ist. Wenn das nämlich so weitergeht und ich habe die große Sorge, denn der jetzige oder der sich selbst schon als Kanzler sehende Friedrich Merz ist für mich, wenn ich die Reden höre, wenn ich ihn in Talkshows sehe, naja, da bin ich manchmal einigermaßen erstaunt, weil ich erwarte eigentlich von so einem Politiker, dass er doch höhere Kenntnisse hat, um das mal ganz klar zu sagen. Und deswegen, wir werden eine ganz wichtige Rolle spielen. Früher war der Satz, wir wollen, dass die Achse der Politik nach links bewegt wird. Jetzt ist der Satz mehr, wir wollen den Rechtsruck aufhalten und die Chance eröffnen, dass es wieder eine Politik gibt, die in Richtung links geht.
Aber es gibt noch einen Erfahrungsansatz, den ich deutlich mit thematisieren möchte, Herr Jung. Ich habe 10 Jahre Regierungserfahrung auf der Bundesratsseite, die ich mit einbringe. Und ich will einfach sagen, dass wir, und da ist schon entscheidend, dass jemand, ich nenne mich da, der Blockfreie war, der nicht zur Großen Koalition gehört hat und nicht zu den Parteien. Und ich war in der Lage, zwischen CDU, CSU einerseits und den anderen Parteien auch vermitteln zu können. Ich habe einmal im Bundesrat einen Antrag von der Tagesordnung nehmen lassen. Da ging es um sichere Herkunftsländer. Dieser Antrag ist nie wieder im Bundesrat aufgetaucht. Und er ist einstimmig angenommen worden. Daraus resultiert eine lange Verhandlung, die ich mit dem damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte, über die Frage, ob junge geflüchtete Menschen ein Recht auf Arbeit und die Möglichkeit auf Arbeit in Deutschland kriegen. Der sogenannte Spurwechsel. Mittlerweile ist dieser Spurwechsel eingetreten. meine Zähigkeit über all die Jahre, den Regierenden jeweils zu sagen, da braucht es eine Veränderung, damit diese Menschen nicht dem Verhetzungspotenzial der örtlichen Verhetzung preisgegeben werden. Denn es macht keinen Sinn, junge Menschen hier zu haben, die man nicht arbeiten lässt, die man verbietet, arbeiten zu gehen. Und dass das jetzt möglich ist, ist etwas, was im Wesentlichen auf der Fähigkeit beruht hat, mit den Akteuren auch ins Gespräch zu kommen, um damit deutlich zu machen, irgendjemand muss es aussprechen. Und das Thema Kindergrundsicherung war ich im Bundesrat der Einzige, der es immer wieder angesprochen hat. Der Erste überhaupt, der es im Bundesrat so deutlich angesprochen hat und derjenige, der jetzt hart weitermacht. Und eine dritte Thematik, das ist die Gemeinschaftsaufgabe Bildung. Es ist mit der schwarzen Null und der Schuldenbremse in die Verfassung aufgenommen worden, die Trennung der Länder vom Bund, was die Finanzierung der Bildung angeht. Und diese Übertragung ist bis heute ein schwerer Fehler. Den könnte man korrigieren durch eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung. Die hat unser Landesminister Helmut Holte auf die Tagesordnung gesetzt. Und die werde ich im Bundestag weiter verfolgen.
Ich wollte nur so viel sagen, dass ich der Erste war, der in Bonn auf einer Bundespressekonferenz, also dank Ihrer Organisation, den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen habe. Drei Einzelgewerkschaften standen auf meiner Seite, alle anderen Einzelgewerkschaften standen dagegen, weil sie sagten, es ist eine Einbringung unserer Tarifautonomie und alle Parteien waren dagegen. Wenn ich damals Ihnen gesagt hätte, zu dem und dem Zeitpunkt werden CDU, CSU und SPD gemeinsam einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beschließen, hätten Sie mir die Psychiatrie empfohlen und ich wäre auch hingegangen. So unwahrscheinlich war das. Und damit hängt die Aufgabe der Opposition zusammen, die man erkennen muss. Die Aufgabe der Opposition im Bundestag besteht darin, den Zeitgeist zu verändern. Im Augenblick gibt es eine Mehrheit, die will Aufrüstung. Ich will Aufrüstung nicht. Also kämpfe ich um einen anderen Zeitgeist. Und wenn das gelingt und eine Mehrheit anders darüber denkt, kommt auch eine Regierung daran nicht vorbei. Das ist der eigentliche Zweck von Opposition, den Zeitgeist möglichst zu verändern.
Ich kämpfe auch um etwas, nämlich darum, dass hier alle Fragen gestellt werden können. Und wir haben jetzt ungefähr drei Viertel der Zeit verbraucht, in Anführungsstrichen. Ja, wir sind drei Viertel der Zeit und haben ein Drittel der Fragen durch. Und deshalb würde ich wirklich...
Kann ich meine Nachfrage noch stellen, Frau Vorsitzende, so wie andere auch?
Die, ja, nee, es ist nur eine Nachfrage gestellt worden und die hat Herr Jessen gestellt. Die anderen haben nur eine Frage gestellt.
Das ist ja nicht mein Problem, ne?
Ja, das ist schon klar, aber das spricht, glaube ich, für sich. Deshalb stellen Sie Ihre Nachfragen.
Nochmal Thema Rechtsruck. Der Elefantenraum ist ja, dass das ökonomische Ursachen hat. Können Sie nochmal klipp und klar sagen, wie die Linke die ökonomischen Ursachen ansprechen will, wie die Schere zwischen Arm und Reich geschlossen werden soll? Ihr Vorsitzender will Milliardäre verbieten. Schließen Sie sich zum Beispiel diesem Vorschlag an?
Also, wenn das so einfach wäre, wir haben die Position gemeinsam, dass ich nicht erklären kann, wieso es in Deutschland in einer Situation, wie in der die Zahl der Kinder in Armut wächst, gleichzeitig die Zahl der Milliardäre wächst. Und ich finde, das ist natürlich eine Frage des Steuersystems. Und ich könnte Ihnen jetzt, dann wäre die Zeit ausgefüllt, einen längeren Vortrag zum Thema Erbschaftssteuer halten. Ich finde das, mache ich nicht, nein. Ich finde das unangebracht, dass wenn zum Beispiel die beiden Brüder Albrecht, Sie kennen die Aldi besessen haben, keinen Cent Erbschaftssteuer zahlen in einer Situation, wo der Ärmere 15 Milliarden besessen hat. Da ist im Land etwas falsch. Wenn der jüngste Milliardär in Deutschland 23 ist, dann ist etwas falsch. Und es wird niemanden geben. Und es wird kaum darüber geredet. Wir müssen darüber reden. Wir müssen an das Steuersystem ran. Und wir müssen dafür sorgen, dass eben wirklich jedes Kind die gleichen Chancen hat. Das ist unsere Aufgabe, das deutlich anzusprechen. Das spricht nämlich jetzt kaum noch jemand an. Nehmen Sie doch dieses Thema. Wir haben da alle drei drüber geredet. Kinder in Armut, Kindergrundsicherung. Es ist kein Thema. Wir reden über Taurus. Und das Problem ist, eine Taurus-Rakete kostet genauso viel wie vier Studentinnen, die Medizin studieren, die gesamte Ausbildung. Ist genau derselbe Kostenpunkt. Aber darüber wird nicht geredet, sondern wir, ja, liefern wir oder liefern wir nicht und so weiter. Ein Quark sondergleichen. Und ich könnte Ihnen da jetzt sehr, sehr viele Beispiele sagen. Ich mache das alles nicht. Danke der Nachfrage, aber wir müssen genau das ansprechen. Und es wird kaum beredet. Warum hat Herr Kühne, da kann ich mich richtig drüber aufregen, wenn man 40-facher Milliardär ist und auf der anderen Seite in Deutschland Kinder in Armut, die Zahl größer wird. Da ist was im Land schief.
Herr Wallet.
Herr Bartsch oder Herr Gysi, wenn Sie gestatten, ein Bild aus dem Sport, wenn ein Bundesligist plötzlich auf die Idee käme, Otto Rehagel, Eduard Geier und Jogi Löw als neue Hoffnungsträger vorzustellen, könnte man ja auf die Idee kommen, dass der Verein ziemlich auf den Hund gekommen ist. Deswegen wäre meine Frage, unabhängig davon, dass das strategisch für Sie jetzt, also vermutlich für die Linkspartei eine vernünftige Maßnahme ist, die Sie jetzt vorstellen mit Ihrer Mission. Aber ist Ihnen bewusst, dass damit doch auch eine gewisse Peinlichkeit mitschwingt? Sehen Sie das? Die darin besteht nicht persönlich, sondern in der Aussage, die Sie damit über Ihre Partei treffen. Sie sagen ja damit, dass die Partei es nicht geschafft hat, in all der Zeit jüngere, überzeugende politische Köpfe heranzuziehen. Und Sie sagen ja auch, dass Sie offenbar von Ihrer Thematik nicht so selbst überzeugend ist, dass es dieser Aktion nicht mehr bedarf.
Vielleicht fange ich mal an und ich will gerne auf Ihr Fußballbild eingehen. Sie wissen, dass Friedhelm Funkel geholt worden ist und der FC Kaiserslautern ist nicht nur nicht abgestiegen und sogar ins Pokalfinale gekommen. Und Sie wissen, auch andere gestandene Trainer sind gekommen und haben Vereine gerettet. Und auch jetzt gibt es im Übrigen eine Diskussion in Fußballvereinen, dass man Trainer, die gestanden sind, die Richtung ist nämlich inzwischen eine andere, vielleicht zurückholt. Und wissen Sie, wir haben ja die Situation der Linken analysiert. Wenn wir jetzt bei 7-8% wären, ich kann das für mich sagen, ich vermute, das trifft für Gregor Gysi und Bodo Ramelow auch zu, dann hätten wir eine solche Idee nicht entwickelt. Aber es sind doch viele, auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die sagen, der Laden ist tot. Und wenn es irgendwie eine neue Umfrage gibt und die Linke ist bei 4%, dann wird ja, die Linke kommt nicht rein, was nicht stimmt. Bei anderen stimmt das im Übrigen bei 4%. Denn wir werden reinkommen durch die Direktmandate. Und deswegen sage ich ganz klar, ja, das Gute ist, ich will mich da gern wiederholen, das Gute ist, dass der Streit, der uns gelähmt hat und der durch die, wie ich immer noch deutlich kritisierende Abspaltung stärker geworden ist. Wir haben aber die Streitlaterne an die SPD abgegeben. Die sind jetzt diejenigen, die um Kanzlerkandidaturen und Ähnliches streiten. Bei uns ist das vorbei. Bis sich das rumspricht, auch in Baden-Württemberg, das dauert eine Weile. Das dauert eine Weile, das kriegen wir jetzt bis zur Wahl nicht hin, aber wir kämpfen darum. Und deswegen gerne das Fußballbild aufnehmend in einer solchen Situation, wenn man gefährdet ist, abzusteigen, dann nimmt man alles wahr, um nicht abzusteigen. Und das machen wir drei gerne.
Ich war deshalb gestern in Stuttgart. Vorgestern. Das hat schon geholfen. Der Saal war voll. Bei einem Alten.
Irgendwie das Mikro geht nicht.
Kann das sein? Doch, das geht. Ja, ja. Zumindest ist es an, ob es geht. Das geht. Bitte schön.
Ja. Ja, an Herrn Gysi die Frage. Sie haben als einen Punkt genannt das Thema Migration. Das war ja eines der Punkte, Themen, die am umstrittensten immer waren in der Partei. Können Sie da mal sagen, wie genau, also was hat man sich darunter vorzustellen? Welche Richtung will die Linke da im Wahlkampf vertreten? Und der Satz offene Grenzen für alle Menschen, steht der wieder im nächsten Wahlprogramm oder sollte der da drin stehen?
Um einen solchen Satz geht es gar nicht. Dass in Deutschland nicht alle Flüchtlinge der Welt Platz haben, steht völlig fest. Der Libanon hat übrigens pro 1.000 Einwohner 167 Flüchtlinge, wir 12. Also wir müssen auch mal ein bisschen die Maßstäbe wahren. Aber davon abgesehen, wir haben uns darauf verständigt zu sagen, dass wir den humansten und wirksamsten Weg der Einschränkung von Migration gehen. Warum? Wir sind die Einzigen, die immer gegen die Fluchtursachen kämpfen. Gäbe es zum Beispiel endlich einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine, könnten die meisten ukrainischen Flüchtlinge zurückkehren, um ihr Land wieder aufzubauen, wobei wir natürlich helfen müssten. Würden die Bombardierungen der Türkei gegen den Irak und Syrien aufhören und die Verhältnisse dort wieder stabiler werden, so dass sie nicht mit Verfolgung rechnen müssen, die Menschen, dann könnten die meisten Flüchtlinge wieder zurückkehren. Ich glaube, das ist die wirksamste Methode und die humanste. Während was die alles vorhaben mit Zäunen und mit Verordnungen, Flüchtlinge, die in existenzieller Not sind, interessieren sich nicht dafür. Die interessieren sich weder für Verordnungen noch für Zäune. Das überwinden die alles. Ergo müssen wir die Probleme lösen, die dahinter stecken. Und es gibt jetzt so viele Flüchtlinge weltweit wie noch nie. Da wird natürlich auch unser Land nicht unberührt bleiben. Aber andere Länder sind viel stärker davon betroffen. Schauen Sie sich das mal in Afrika an, schauen Sie sich das mal in den arabischen Staaten an, etc. etc. Ergo, ich glaube, dass unser Weg richtig ist, die Ursachen wirksam zu bekämpfen und dadurch die Migration zu reduzieren. Und der zweite Punkt, wir brauchen ja ausländische Arbeitskräfte. Wir können ja alle ausländischen Ärztinnen und Ärzte gerne nach Hause schicken. Dann bricht unser ganzes Gesundheitswesen zusammen. Oder Höcke will ja das Geld von denen nehmen, um es Deutschen zu geben. Naja, dann verlassen die uns schlicht und einfach. Also das ist ja alles ein solcher Blödsinn, ehrlich gesagt. Und deshalb ist es so wichtig, was Bodo Ramelow zur Bildung gesagt hat. Wir haben ja viel zu wenig Fachkräfte, weil wir auch ein schlechtes Bildungssystem haben in Deutschland. So, und hinzu kommt, dass wir noch ausländische Fachkräfte benötigen. Und dafür werden wir uns engagieren. Aber wie gesagt, unser Weg, die Ursachenbekämpfung, scheint mir der einzig wahre zu sein.
Aber den Satz will ich schon sagen. 300.000 Menschen in Thüringen gehen jetzt in Rente und 150.000 junge Leute haben wir nur die Nachfolge. Entschuldigung, dass ich einfach mal sage, diese Diskussion, dass die Flüchtlinge an allem schuld sind, die Mutter aller Krisen ist der Flüchtling. Das geht mir echt auf die Ketten. Bei allem, was da zu lösen ist, was zu verändern ist, was zu beeinflussen ist, nämlich ein schnelleres Begleiten, ein schnelleres Klären, eine schnellere Verfahrensführung, das sind für mich alles Selbstverständlichkeiten. Aber wenn ich mir angucke, dass ich 150.000 Menschen irgendwo herbekommen muss, dass ich nach Vietnam fahre und dort ein Abkommen auf Anwerbung mache, dass wir eine eigene Firma in Vietnam haben, anzuwerben, dass wir aus der Mongolei von 6 Schulen, die irgendwann zu DDR-Zeiten damals deutsche Schulen gegründet worden sind, jetzt junge Mongolen holen und dann gleichzeitig noch unbegleitete junge Flüchtlinge bei uns haben, die man nicht arbeiten lässt. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Deswegen ist mein Problem, und das ist im Wahlkampf komplett in Thüringen untergegangen, der Migrant ist an allem schuld. Und zwar genau dort, wo gar kein Fremder ist. Ich rede von einem Bundesland, in dem es nur 8% Nichtdeutscher gibt. Und die Ausländerfeindlichkeit, der Rassismus, der da geschürt wird, ist einer, der für das gesellschaftliche Klima tödlich ist. Ich will das einfach deutlich sagen. Wenn jeder Mensch auf einmal Angst gemacht bekommt vor dem Fremden, dann wird das, was wir an Zuwanderung brauchen, nicht gelingen. Und ja, wir müssen über geordnete Migration reden. Wir müssen auch über geordnete Zuwanderung reden. Das heißt, wir müssen eigentlich mit den Maghreb-Staaten komplette Verträge machen, die auch was mit Anwerbung und Anwerbungsmöglichkeiten zu tun haben, damit man die Frage der Rückführung im gleichen Vertrag auch regelt. Denn ein Teil meiner Probleme ist, dass bestimmte Personen, die sich einfach nicht gut benehmen, die sich an keine Regeln halten, am Ende einfach nur der jeweilige Staat sagt, das ist kein Staatsbürger von uns. Wir haben den Fall in Apolda gehabt. Der Innenminister von Thüringen hat monatelang darum kämpfen müssen, bis Marokko endlich gesagt hat, ja, okay, wir akzeptieren die Realität, dass er Marokkaner ist. Aber diese einzelne Person, der berechtigt kritisiert worden ist, diese einzelne Person hat die gesamte Debatte überlagert, dass am Ende darüber, dass in allen Krankenhäusern in Thüringen 40% Nichtdeutsche sind, bei 8% Nichtdeutschen in der Gesamtgesellschaft, das macht deutlich, welche Schieflagen wir ganz schnell kriegen, wenn wir an dieser Stelle nicht anfangen, diese Debatte zu entmystifizieren.
Herr Vollrath.
Herr Gysi, an Sie die Frage, wie kommen Sie denn darauf, auf Ihre Aussage, dass, wenn Ihre Partei nicht mehr im Bundestag vertreten sei, die Stimme des Ostens und der Linken, also des linken Spektrums, fehle? Die Stimme des Ostens hat die AfD übernommen und die Stimme der Linken das BSW, denn das ist ja Fleisch von ihrem Fleische, wenn man die Wählerschaft sieht. Es geht ja also tatsächlich eher darum, dass Sie dann nicht mehr vertreten sind, aber Ihre Konkursmasse. Und die Frage eben, sind Sie dann nicht irgendwie so eine Art Alibi, dass Sie für die Wähler, die sonst zum BSW abwandern würden, die noch einigermaßen bei der Stange zu halten?
Wenn für Sie die Alternative für Deutschland die Ostvertreterin ist, dann haben wir aber gänzlich unterschiedliche Auffassungen. Das sind Rassisten, die machen überhaupt keinen Sinn. Benutzen, nein, jetzt bin ich dran. Ich habe Ihnen ja auch zugehört. Die benutzen den Osten für ihre Zwecke. Das ist alles. Und das müssen wir im Osten klar machen. Und deshalb meine ich schon, die wirklichen ostdeutschen Interessen werden von uns vertreten. Und links, da empfehle ich Ihnen mal den Tagesspiegel zu lesen. Frau Sarah Wagenknecht hat gesagt, sie will das Label links weder für sich noch für das Bündnis. Sie sind Mitte und sie wollen nicht links sein. Das war, weiß ich nicht, die Älteren, die sie gewählt haben, waren bitter enttäuscht, weil die ja links bleiben wollten. Nun hat sie ihnen aber gesagt, sie ist nicht links. Das BSW ist auch nicht links. Und deshalb kommen von dort auch keine linken Argumente. Die kommen von uns. Und Punkt.
Und ich darf Sie beruhigen, eine meiner Spezialitäten ist das Konkursrecht.
Wunderbar.
Ich habe viele Jahre meines Lebens konkursrechtliche Arbeit geleistet. Und zwar sehr erfolgreich, sodass aus all dem am Ende immer neue Betriebe entstanden sind. Ich könnte Ihnen die jetzt eine halbe Stunde lang aufzählen. Und die Belegschaften sind dort sehr begeistert, dass jemand, der Ahnung hat, auf der Seite der Arbeitnehmer gestanden hat, mit ihnen durch eine Insolvenz am Ende einen dauerhaften Arbeitsplatzsicherungsverfahren auch geschafft hat. Also ich traue mir auch zu, die Frage am Ende zu klären, wer welche Konkursmasse hat. Hauptsache, es ist noch Masse da.
Jetzt geht's mit der Kollegin etwas weiter. Links von Ihnen rüber? Ja, genau.
Sarah Frühhoff, ARD Hauptstadtstudio. Herr Ramlo, eine Frage zum Thema Migration, nochmal eine Nachfrage. Sie meinten, Sie sprachen von geordneten Verfahren. Wie positionieren Sie sich denn dann im Wahlkampf zum Thema Drittstaatenlösung?
Ja, habe ich ja gerade den Hinweis gegeben, dass ich mit Horst Seehofer damals angefangen habe, die Drittstaatenlösung einfach zu überwinden, indem wir schnellere Verfahren in unserem eigenen Land organisieren, indem nach 3 Monaten ein rechtsstaatliches Verfahren abgeschlossen ist. Das war die Zielstellung und gleichzeitig denen, die da sind, die Möglichkeit zu geben, Sozialisation und Integration über Arbeit oder Ausbildung, Berufsausbildung zu organisieren. Wir haben das in Thüringen gemacht. Wir haben zum Beispiel mit der Bauinnung in Sondershausen dann angefangen, junge Auszubildende über die Bauinnung ausbilden zu lassen in Handwerksbetrieben. Wir haben es in Nordhausen gemacht mit dem Autohaus Peter, in dem dort Syrer und Afghanen in die Erstausbildung gebracht worden sind. Wir haben konkret gehandelt. Und an der Messlatte möchte ich mich orientieren lassen, weil diese Debatte immer über sichere Herkunftsstaaten. Das letzte Mal war es Georgien. Sie haben gerade gesehen, wie die Wahlen in Georgien ausgegangen sind. Sie haben gesehen, welchen Widerspruch. Ich habe mich nur getraut, als Ministerpräsident zu sagen, ihr sagt, Georgien möchte in die EU und die Präsidentin, wenn sie in Deutschland unterwegs ist, kriegt zu Hause dann ein Verfahren, weil sie in Deutschland für die EU geworben hat oder für den Beitritt von Georgien. Diese Widersprüchlichkeit muss man doch thematisieren. Deswegen hilft uns das reine Etikett sicheres Herkunftsland überhaupt nichts. Was wir brauchen, sind geordnete, schnellere Verfahren hier, für die, die da sind. Und was wir brauchen, ist Anwerbebüros in den Ländern, mit denen wir vertraglich uns vereinbaren. Im Kosovo ist das so. Thüringer Firmen haben alleine im Kosovo 5 Anwerbebüros, die dort geordnet anwerben. Seitdem haben wir diese Pendel-Asylbewegung nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass man mit diesen Kampfbegriffen wie sicheren Herkunftsstaaten aufhören kann.
Jetzt geht's da weiter.
Thomas Fitztum, Mediengruppe Bayern. Herr Ramelow, ich wollte Sie fragen, in welchem Wahlkreis treten Sie an? Und die zweite Frage, wenn Sie gewinnen, Direktkandidaten werden in der Regel nicht von der Liste nachbesetzt. Das heißt, gehen Sie raus aus dem Thüringer Landtag und rechne ich richtig, dass die Koalition dann eine Mehrheit hätte?
Nee, da irren Sie sich jetzt. Also die Schlussfolgerung ist einfach nicht zutreffend. Die 12 bleiben die 12.
Also, gibt es da einen Nachrücker oder wie ist das?
Das ist immer so in jedem Landtag so geregelt. Sollte es so sein, Bodo Ramelow gewinnt den Wahlkreis und sollte es so sein, er legt sein Mandat nieder, dann rückt der Nächste auf der Liste in Thüringen nach. In jedem Bundesland gleich geregelt. Wenn einer das verlässt, dann rückt ein anderer nach. Das ist etwas, im Bundestag ist es etwas differenzierter, aber in Thüringen und in allen Ländern ist das so geregelt.
Deswegen habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigen müssen, ob ein Ministerpräsident gleichzeitig als Kandidat aufgestellt werden kann. Und die Schlussfolgerung ist, mein aktives und passives Wahlrecht kann mir keiner nehmen. Aber im Zuge und mit Hilfe von klugen Journalisten sind wir dann am Ende zu der Erkenntnis gekommen, es gab schon 3 Ministerpräsidenten, die Bundestagsabgeordnete waren. Es ist nicht neu. Und in der Tat, also ich sage ausdrücklich, dass mir Journalisten die Hinweise gegeben haben, weil meine Juristen haben das gar nicht gefunden. Fand ich lustig. Da sieht man, was einem ordentlicher Journalismus wert ist. Und eine zweite Bemerkung, in Nordrhein-Westfalen könnten Sie Landtagsabgeordneter und Bundestagsabgeordneter sein. Das schließt sich in Thüringen aus. Das geht nicht.
Und welcher Wahlkreis?
Weimar, Erfurt.
Herr Scheukwer.
Herr Bartsch, eine Frage an Sie. Sie kennen ja Sarah Wagenknecht wahrscheinlich am besten von diesen 3.
Weiß ich nicht, aber.
Okay. Bei welchen Themen im Bundestag sehen Sie denn das BSW als Ihren Verbündeten?
Das setzt ja voraus, dass man sie sieht.
Ja, Bodo Ramelow sagt gerade völlig zu Recht, die erste Voraussetzung wäre, dass man sie sieht. Das stimmt, da hat er sehr recht. Das ist eine Voraussetzung. Aber schauen Sie, ich habe, wir alle und auch die Parteiführung neu und die Gruppenführung hat überhaupt nicht den Ansatz, unsere Politik in irgendeiner Weise in Richtung BSW auszurichten. Wir kritisieren die Ampelpolitik. Und das BSW ist eine, wie ich immer noch finde, falsche Abspaltung von der Linken. Und wie die sich entwickeln werden, ist völlig offen. Wenn es Übereinstimmung gibt, dann nur zu. Ich habe überhaupt kein Problem. Das ist genauso bei Sozialdemokraten und Grünen, wegen meiner auch bei der Union. Wenn es Dinge gibt, die vernünftig sind, dann werden wir als Linke, so wie bisher, ich kenne das aus meiner gesamten Zeit als Fraktionsvorsitzender, ich kenne das aus der Zeit, als Gregor Gysi Fraktionsvorsitzender war, selbstverständlich stimmen wir der Vernunft zu. Und da gibt es manchmal natürlich im sozialen Bereich Dinge, aber es gibt gewaltige Unterschiede. Ich will nur an diese eine Sache erinnern, als Herr Zelensky hier im Deutschen Bundestag geredet hat und Sie ahnen, dass ich gar kein großer Fan bin. Aber dass man dort hingeht, das ist das Mindeste, wenn man immer über Frieden spricht. Und dass Sie da nicht hingegangen sind und wir waren selbstverständlich da, das zeigt den Unterschied. Und da könnte ich Ihnen viele aufmachen. Aber ansonsten gilt ganz klar, wir richten unsere Politik nach den Menschen aus. Und wenn es andere im Deutschen Bundestag gibt, auch in den Landtagen, die ähnliche Positionen haben, wo man zu Kompromissen kommt, nur zu. Manchmal bedauere ich das sogar, dass wir bei bestimmten Vorschlägen nicht mit einbezogen werden, weil da weiterhin dieser aus meiner Sicht absurde CDU-Beschluss gilt, dass man mit der Linken nichts macht. Praktisch gilt der übrigens schon lange nicht mehr.
5 Jahre mit uns zusammen regiert in Thüringen.
Jetzt geht's dort weiter.
Mario Kubina, ARD Hörfunk. Herr Gysi, eine Frage an Sie. Ihr Wahlkreis hat sich bei der Europawahl im Sommer blau eingefärbt. Das BSW lag auch deutlich vor der Linken. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für Ihren Wahlkampf und wie wollen Sie das drehen?
Naja, bei der letzten Bundestagswahl war es so, dass meine Partei 16% der Zweitstimmen erhielt und ich 35,4% der Erststimmen. Das war der größte Abstand, den es deutschlandweit zwischen Erst- und Zweitstimmen gegeben hat, so dass ich natürlich versuche deutlich zu machen meinen Wählerinnen und Wählern, weshalb es richtig ist, mich zu wählen, aber zusätzlich eben auch die Stimme der Linken zu geben. Und der Wahlkampf fängt ja erst an. Natürlich habe ich die Veränderung zur Kenntnis genommen. Es gibt in Berlin auch wirklich einen großen Unterschied zwischen den Zentrumsbezirken und den Randbezirken. Auch das muss man sehen. Auch das muss man berücksichtigen, weil die Randbezirke des Öfteren vergessen werden und sich alle nur auf das Zentrum konzentrieren. Also ich werde da schon die Themen erörtern. Ich werde mit den Menschen sprechen. Und ehrlich gesagt mache ich mir hinsichtlich des BSW und der anderen von Ihnen genannten Parteien relativ wenig Sorgen. Entscheidend ist, wie wir auftreten, wie wir uns arrangieren und wie wir vielleicht immer mehr Menschen hoffentlich überzeugen.
Ich habe Nachfrage.
Aber steht diese Entwicklung nicht auch symptomatisch dafür, dass die Linke eben nicht mehr Stimme des Ostens ist? Es war ja früher eine sichere Bank für Sie und nach wie vor ist von der Sozialstruktur, Herr Treptow-Köpenick, eigentlich auch immer noch das, wo man sagen würde, ja Mensch, das wird auf jeden Fall klappen, wenn ein Gysi antritt. Trotzdem müssen Sie augenscheinlich kämpfen. Wie ist da Ihre Antwort in der Migrationspolitik? Einfach jetzt zu sagen, ich will die Stimme der Linken sein, ist vielleicht ein bisschen allgemein.
Selbstverständlich. Ich kämpfe seit 1990 um Direktmandate und bin bisher auch schon 1990 immer direkt gewählt worden. Und das heißt, ich habe ein paar Erfahrungen, wie man einen Wahlkampf für Erststimmen führt. Die werde ich natürlich auch nutzen. Was die Migrationsfrage betrifft, so ist die eigentlich in meinem Bezirk gar nicht ein so wahnsinniges Problem. Da ist es in anderen Bezirken, gibt es da größere Probleme als in Treptow-Köpenick. Aber ich glaube, dass ich immer auch die Alten überzeuge, wenn ich sage, wenn wir die Gründe überwinden, wenn wir wirklich zum Beispiel einen Waffenstillstand bekommen zwischen Russland und der Ukraine, dann reduziert sich die Migration ganz automatisch. Und dasselbe gilt für andere Länder. Und dann frage ich Sie immer, ob Sie das glauben, wirklich mit einer Verordnung hinzubekommen oder indem man einen Zaun zieht, den man mit einer einfachen Leiter übersteigen kann, etc. Oder soll es wieder Selbstschussanlagen geben oder so, frage ich dann. So, das wollen Sie natürlich alles nicht. Und insofern sind dann doch unsere Argumente letztlich überzeugen. Natürlich muss ich kämpfen. Das werde ich auch tun. Und ich werde auch versuchen, die Leute zu überzeugen. sowohl von meiner Partei als auch von mir. Und da ich Zweckoptimist bin, gehe ich erstmal optimistisch ran. Wissen Sie, wenn ich kein Zweckoptimist wäre, sondern ein Zweckpessimist, ich kenne Zweckpessimisten, die haben natürlich sofort verloren, weil sie sowieso davon ausgehen, dass sie keine Chance haben. Übrigens 1994 war ich der Einzige in meiner Partei, der geglaubt hat, dass wir die 3 Direktmandate bekommen.
Das stimmt.
Hat zumindest André Brie behauptet, dass ich der Einzige gewesen sei. Und dann nannte er mich einen Zweckoptimisten und das habe ich angenommen. Wir haben statt einem Direktmandat wie 94 4 Direktmandate bekommen. Also, da können wir schon kämpfen.
Ich bin jetzt auch sehr optimistisch, dass wir die letzten 3 Fragen auf meiner Liste jetzt noch durchbekommen. Das ist Herr Fürstenau, der Kollege dort und der Kollege dort. Und dafür haben wir jetzt noch genau 5 Minuten, weil sich dann hier die Regierungspressekonferenz anschließt.
Oh.
Deshalb bitte Gas geben.
Haben wir denn noch
geben.
Eine Regierung, die Pressekonferenzen noch?
Also wir haben jedenfalls eine Regierungspressekonferenz. Herr Fürstenau, Sie haben das Wort. Pardon, ich bin falsch im Mikro.
Jo, jetzt, Herr Bartsch, Sie haben vorhin von den alten Fußballtrainern gesprochen. Dabei haben Sie, muss ich als harter Fan natürlich sagen, Felix Magath vergessen. Der hat uns vom Abstieg gerettet und da war er weg, dann sind wir abgestiegen. Führt mich zu meiner Frage. Sie haben im Eingangsstatement gesagt, wir schaffen das. Das sei das Signal, was heute von hier ausgeht. Das wir bezieht sich auf Sie drei, denn sonst müssten Sie ja nicht hier sitzen, wenn Sie von der 5%-Hürde, also von dem Überspringen der 5%-Hürde überzeugt wären.
Wissen Sie, zu sagen, wir gehen davon aus, das ist ja alles schön, das kann man schnell aussprechen. Das Ding heißt Wahlkampf und wir haben eine Situation, dass wir von sehr weit unten kommen. Der Wind hat sich jetzt schon ein wenig gedreht, auch dank der beiden neuen Parteivorsitzenden, auch dank der Tatsache, wie wir uns als Gruppe neu aufgestellt haben. Und selbstverständlich, ich will da ausdrücklich einen der Vorsitzenden zitieren, wir sind kein Flamingo, der auf einem Bein steht. Natürlich kämpfen wir um 5%. Das ist doch völlig klar. Und es ist auch von hier das Signal, dass man eben auch im Allgäu der Linken die Stimme geben kann, weil wir reinkommen werden. Das ist der Punkt. Und mit den, ich will jetzt nicht über Hertha reden, als dann doch mehr dem Schade. FC Union zugeneigter wäre das jetzt hier für die Bundespressekonferenz der falsche Ort. Da könnte ich auch über ältere Trainer reden. Das lassen wir lieber. Also es ist nichts entschieden. Es ist nichts entschieden. Aber wir haben uns entschlossen, mitzukämpfen. Mit den anderen, die Spitzenkandidaten sind, mit all denjenigen, die verantworten. Es wird überall Direktkandidaten geben, im tiefsten Bayern, in Schleswig-Holstein, im Osten sowieso. Und überall wird gekämpft. Das war auch in den Wahlkämpfen, wo wir jetzt nicht so erfolgreich waren, gab es einen neuen Geist. Und diesen wollen wir stärken. Das ist unser Angebot und das ist ja auch, merken wir an den Reaktionen. Bodo Ramelow hat vorsichtig davon gesprochen. Das ist schon, habe ich lange nicht mehr erlebt, um das so zu sagen. Lange nicht mehr erlebt, so viele Reaktionen, auch außerhalb der Partei, wie viele jetzt auch von der Union sagen, na, der wünsche ich euch mal viel Glück. Das ist erstaunlich, finde ich. Aber Sie haben recht, Sie haben recht.
Bitte schön.
So, zunächst eine Frage an Herrn Bartsch. Die beiden neuen Vorsitzenden haben unmittelbar nach ihrer Wahl verkündet, ihr Gehalt zu reduzieren, und zwar auf 2.850 €. Und Sie haben dazu erklärt, wir beide möchten die Welt verändern und da reicht ein Durchschnittsgehalt, das die Menschen in Deutschland verdienen, völlig aus. Und wir sind der Überzeugung, dass abgehobene Gehälter auch zu einer abgehobenen Politik führen. So meine Frage, teilen Sie diese Auffassung und wollen Sie dem Beispiel von Jan van Aken und Ines Schwertner folgen? Und noch eine zweite Frage, weil wir haben ja hier jetzt, Sie haben es ja gerade schon offenbart, dass Sie Fußballfan sind, das meines Wissens Gregor Gysi auch, und zwar auch von Union. Und jetzt kandidiert ja wohl der Talentscout von Union als Spitzenkandidat des BSW und möglicherweise entweder in Ihrem oder im Nachbarwahlkreis, was Sie davon halten.
Also zu Olli Runert könnte ich jetzt ganz viel sagen, was ich aber weglasse. Der ist ja in Iserlohn weiter in einer Fraktion, die sich Linke BSW nennt, aber das ist ein anderes Thema. Da sage ich jetzt, bevor Gregor Gysi auf diese Frage antwortet, in großer Gelassenheit, Treptow-Köpenick wird Gregor Gysi gewinnen. Punkt. Zu der ersten Frage. Ich finde das einen ausgesprochen mutigen Ansatz von den beiden. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir in der Bundestagsfraktion früher und jetzt in der Gruppe schon sehr, sehr radikale Entscheidungen haben. Da gab es früher mal einen Schatzmeister, der durchgesetzt hat, wie hoch die Spenden sind an die Partei, wie hoch die Spenden an einen Fonds sind. Und wenn man das alles berechnet, dann ist es so, dass wir wahrhaftig nicht in diesen Größenordnungen der Diäten sind. Ich finde diesen Ansatz richtig. Ich habe ihn nie gewählt. Als ich Bundesgeschäftsführer war, habe ich das Gehalt auch gerne genommen, weil ich finde auch, dass es eine angemessene Entlohnung war. und begrüße den Schritt. Aber meine Zielgruppe sind, wie ich vorhin schon sagte, mehr diejenigen, die Milliardäre sind. Dass in Deutschland die Zahl der Vermögensmillionäre jetzt über 1 Million ist, 1,4 Millionen Vermögensmillionäre. Und da gehören im Übrigen nicht so viele Journalistinnen und Journalisten dazu, Politikerinnen und Politiker auch nicht. Das finde ich den eigentlichen Skandal. Da müssen wir ansetzen. Und da bin ich auch mit Jan van Aken und Ines Schwerden einer Meinung, dass das Thema Milliardäre in Deutschland zu einem Thema werden muss, wenn wir gleichzeitig über Kinderarmut und Altersarmut reden.
Tja, ich bedauere natürlich seinen Schritt, dass er unsere Partei verlassen hat und Mitglied einer anderen Partei geworden ist. Aber das ist das Recht einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers. Und außerdem sind die ganzen Leitungsstrukturen des ersten FC Union politisch sehr unterschiedlich, sodass das glücklicherweise keine Partei ist, der erste FC Union, sondern ein Fußballverein. Und dabei soll es auch bleiben.
So, jetzt die letzte Frage und an Sie.
Ja. Petersen, NTV. Vielen Dank. Ich wollte noch fragen, sehen wir Sie jetzt nur noch als Dreierpack? Also wie sehr treten Sie jetzt im Team auf im kommenden Wahlkampf? Wen sehen Sie jetzt den größten Gegner an? Und ganz zum Schluss vielleicht noch ganz kurz, wie fühlt es sich überhaupt an, so im Team jetzt zum ersten Mal in dieser Form loszuziehen?
Na gut, dann fange ich mal an. Also wir werden nicht alles zu dritt machen. Wir haben nach wie vor getrennte Wohnungen, getrennte Betten, getrennte Küchen. Also die Vermutung, dass wir jetzt zusammenziehen, die kann ich schon mal streichen. Das wird nicht passieren. Und natürlich treten wir auch einzeln auf. Aber es wird auch Gelegenheiten im Wahlkampf geben, wo wir zu dritt auftreten. Klar. Ja, aber dazu müssen erstmal alle drei zur gleichen Zeit haben. Was das für ein Kunststück ist, will ich gar nicht versuchen zu erklären. Schon das hinzubekommen ist nicht so einfach. Also wir werden Dinge gemeinsam machen, aber natürlich auch mal zu zweit oder alleine. Und das wäre ja auch blöde bei jeder Kundgebung, wenn immer die drei Alten hintereinander quatschen würden. Also das wird die große Ausnahme sein, um es auch mal klar zu sagen.
Wir werden ja eh einen Winterwahlkampf haben, wo es ganz andere Methoden geben muss. Aber ich will Ihnen eins sagen. Wissen Sie, ich bin im Jahre 91 damals zur PDS gekommen. Da war Gregor Gysi Vorsitzender. Seitdem kennen wir uns und haben viele, viele Dinge gemeinsam durchgestanden. Bodo Ramelow war dann, kam als Parteiloser dazu. Da habe ich gedacht, ein westdeutscher Gewerkschafter. Und inzwischen haben wir uns auch so kennengelernt, nicht nur in einer gemeinsamen Fraktion, sondern in gemeinsamer Arbeit. Und übrigens immer auch in Kontroverse, was völlig in Ordnung ist. Aber ehrlich gesagt, wir kämpfen so lange gemeinsam, dass das nicht der problematische Teil ist. Jetzt kämpfen, und Gregor Gysi hat nur einen Punkt gesagt, schaffen Sie das mal, einen gemeinsamen Termin zu finden, das ist die Schwierigkeit. Das Auseinander ist viel einfacher. Aber ich sage das jetzt mal so, von Erfurt nach Rostock zu gurken oder umgekehrt, Berlin ist ja ganz einfach, aber das ist schon eine Herausforderung. Und wir haben unsere Kalender schon mal uns angeschaut, das ist eine wirkliche Herausforderung. Aber im Kern muss es darum gehen, es geht um drei Wahlkreise. Wir haben als Partei drei andere Wahlkreise, wo wir hart kämpfen werden. Und wir kämpfen darum, dass wir 5% der Stimmen möglichst deutlich überschreiten. Das ist das. Und da leisten wir einen Beitrag. Andere haben die Verantwortung. Das soll auch so bleiben. Aber wir sind, wie hast du das gesagt? Rentner?
Jedenfalls Senioren-Express.
Senioren-Express, naja, das finde ich irgendwie nicht so toll. Aber wenn du das sagst, dann muss ich das akzeptieren.
Space Cowboys.
Wir werden einen Beitrag leisten und haben schon mit unserer Ankündigung und auch mit dem, was wir machen, glaube ich, einen Beitrag jetzt geleistet. Den wollen wir verstärken, damit der Erfolg auch eintritt.
Und nochmal, wir werden Ines Schwertner und Sören Pellmann auch unterstützen. Wir gehen nicht nur von uns drei aus. Wir brauchen noch mehr Wahlkreise, wo wir sehr aktiv werden, um sie zu gewinnen.
Vor 20 Jahren lernte ich die PDS-Kreisvorsitzende von Frankfurt-Main kennen, Germana Alberti vom Hofe. Heute ist unser Hochzeitstag. Schatz, ich komme gleich nach Hause.
Wunderbar. Dann danke ich allen, danke Ihnen vor allen Dingen, dass Sie gekommen sind und Ihnen natürlich besonders an einem solchen Tag und allen, die gekommen sind, um Fragen zu stellen, und schließe die Pressekonferenz.